Willkommen in der Zeit meines Mittagsschlafs. Ich habe jetzt, seitdem ich ruhestehend bin, morgens eine Stunde länger, abends eine Stunde früher ins Bett, mittags eine Stunde länger Mittagsschlaf, sind 3 Stunden weg am Tag. Sollte Sie die Müdigkeit überkommen, ist das absolut verständlich. Ich habe nur eine Bitte, schauen Sie trotzdem, wenn möglich, aufmerksam. Das ist für den Referenten sehr hilfreich. Der Heilige Geist und der Glaube an Jesus, 1. Korinther 12, 1 bis 3. Ich hatte schon heute Morgen die Grundfrage gestellt, die mich an diesem Tag leitet und mich überhaupt leitet bei der biblischen Beschäftigung mit dem Heiligen Geist. Was wirkt der Heilige Geist? Paulus hat sich dieser Diskussion, um nicht zu sagen dem Streit, gestellt. Und ich sage es noch einmal ganz ehrlich, das hat mich auch die letzten 50 Jahre beschäftigt, die theologische Auseinandersetzung, das Ringen um die biblische Lehre über den Heiligen Geist. Und ich habe in den letzten Jahren nicht mehr den Eindruck, als dass der Heilige Geist in der Lehre zu kurz käme im Raum des Pietismus. Da haben wir erheblich nachgeholt, nachgerüstet oder wie immer man das sagen will. Was mich beeindruckt, ist, dass sich Paulus dieser Diskussion stellt und ihr nicht aus dem Wege geht, auch wenn sie, wie dieses Thema und andere Themen, auch unangenehm sein können und es dann auch gelegentlich in entsprechenden Diskussionen heftig hergehen kann. Ich sage noch einmal, was mich bei den Ausführungen von Paulus in 1. Korinther 12 bis 14 besonders beeindruckt ist, dass er nicht ausführlich der Schilderung Anweisungen zu einzelnen Gaben nachgeht. Aus dem Gabenkatalog, den er in 1. Korinther 12 aufzählt, greift er nur 2 Gaben heraus, auf die er ausführlich eingeht. Das ist die Glossolalie, in der Regel mit Zungenrede wiedergegeben, und die prophetische Rede in 1. Korinther 14. Ansonsten beschreibt er grundsätzliche Fragen zum Thema Gaben und Begabte. Ich könnte auch sagen Charismen und Charismatiker. Und da meine ich nicht Charismatiker im Sinne der charismatischen Bewegung, sondern Charismatiker im Sinne des Begabten. Deshalb bin ich auch Charismatiker, obwohl ich urschwäbischer Pietist bin. 1. Korinther 12 bis 14, zuerst ein Handbuch für diese Grundfragen. Beziehungsweise ich könnte es auch sagen, wie wir es häufig für die 10 Gebote sagen, Gott gibt Leitplanken. Und so gibt Gott Leitplanken für den Umgang mit Charismen und, sag doch vielleicht lieber Begabter, dass nachher nichts Falsches in der Presse steht. Und erst dann an zweiter Stelle ist 1. Korinther 12 bis 14 ein Handbuch für den Umgang mit den Gaben, mit den konkreten Gaben. Eben diese 2 Gaben in 1. Korinther 14. Leider führt er die anderen Gaben nicht aus. Bedauere ich sehr. Mich würde sehr interessieren, was Paulus meint, wenn er in den Gabenlisten im Korintherbrief von den Gaben der Heilungen spricht. Ein doppelter Plural. Prüfen Sie mal die Übersetzungen, welche das richtig übersetzt hat. Immer nur Einzahl, Gabe der Heilung. Schon doppelter Plural, Gaben der Heilungen. Was heißt das? Oh, lieber Paulus, warum hast du nicht geschrieben? Okay, das mal das Erste. Jetzt diese 3 Verse. 1. Korinther 12, Vers 1. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Paulus will Klarheit. Paulus will Lehre. Ihr sollt nicht unwissend sein im Blick auf Gaben und Begabte. Und da schätze ich an Paulus unglaublich, dass er diese kontroversen Themen, die in Korinth unzählige waren, dass er die angepackt hat, dass er denen nicht aus dem Weg gegangen ist. Liebe Geschwister, das habe ich gelernt beim LGV, die Probleme, die es gibt, denen kann ich nicht aus dem Weg gehen. Wo es theologische Unstimmigkeiten gibt, Lehrunstimmigkeiten, kann ich nicht aus dem Weg gehen. Dem muss ich mich stellen als Vorsitzender. Hat mir viel gebracht, zuerst Arbeit, dann Erkenntnis. Ah ja, ich will nicht, dass ihr Unwissende seid. Ich will nicht, dass ihr ohne Erkenntnis seid. Und dann können wir darüber diskutieren. Und dann können auch die Fetzen fliegen, wenn es sein muss. Ich bin nun normalerweise ein sanfter Mensch, aber bei theologischen Streitthemen, da kann ich ganz schön rabiat werden. Aber das führe ich heute Mittag nicht vor. Ich werde ja heute Nachmittag nicht interviewt. Von daher bleibe ich ganz brav. Eben Sanftmut, nicht Hartmut. Wenn wir 1. Korinther 12 bis 14 aufmerksam lesen, dann bin ich überzeugt, können wir auch die Themen heraushören, wo die Konfliktpunkte waren. Und ich will an dieser Stelle nur einen Punkt nennen. Vermutlich gab es in Korinth bestimmte Gaben und vor allem Begabte mit diesen Gaben, die geistlich höher gestuft wurden, die mehr Ansehen genossen. Ich habe heute Morgen das etwas ausführlicher gemacht im Seminar. Und dagegen setzt jetzt Paulus eine ganz entscheidende Position, dass er sagt, die schwachen Glieder bedürfen der größeren Ehre. Was sind die schwachen Glieder? Das ist ja schon ein Text in 1. Korinther 12, ein einmaliger Text in der Bibel. Und Einmaligkeiten sind immer was Besonderes, das sind die besonderen Perlen. Ein einmaliger Text, dass Paulus sagt, die schwächsten Glieder bedürfen besonderer Ehre. Die schwächsten Glieder. Das sind die, die nicht auffallend sind. Also mich brauchen Sie nachher nicht ehren, weil ich bin heute Nachmittag aufgefallen. Ich durfte ja hier predigen. Also gehen Sie zu den schwachen Gliedern, die nicht aufgefallen sind. Und ohne die dieser Nachmittag nicht möglich wäre. Und dann sagt Paulus den entscheidenden Satz, dass keine Spaltung entsteht. Wo Christen untereinander beginnen, ein Ranking zu machen, also der Christ Bayern München ist ganz oben und der Christ Borussia Dortmund ist schon ein bisschen weniger und der Christ VfB, darüber reden wir nicht. Wenn wir anfangen, hier zwischen Christen Stufen zu machen, wer wichtiger ist, wer besser ist, wer mehr Heiligen Geist hat, wer mehr Gaben hat, da liegt der Spaltpilz schon drin. Es gibt eine Abstufung in den Gaben. Die Verkündigungsgaben stehen vorne an, denn das Evangelium muss verkündigt werden. Aber keine Abstufung im Blick auf die Personen. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Es gibt ja in der Gemeinde bis heute, übrigens, es gab es zu allen Zeiten, ich nenne sie nicht Multivitaminsaft, sondern Multicharismatiker. Das sind diejenigen, die mehrere Gaben haben. Das gibt es ja. Jesus hat die Talente im Gleichnis unterschiedlich verteilt. 10 und 5 und 1. Das gibt es. Aber das soll nicht dazu führen, dass die Multicharismatiker mehr wert sind wie die Monocharismatiker. Dann ist das Spaltpilz drin. Und da hat Paulus recht. Wo wir anfangen mit einem christlichen Klassendenken, mit einem christlichen Stufendenken, da ist das Spaltpilz drin. Und deshalb setzt sich Paulus damit auseinander, damit keine Spaltung am Leib sei. Liebe Geschwister, was ich bis heute nicht verstehe, obwohl ich denke, dass mir der himmlische Vater auch 1500 Gramm Hirn gegeben hat, was ich nicht verstehe, dass es um das Thema Heiliger Geist und Gaben so viele Spaltungen gab in der Geschichte der Kirche. Das verstehe ich nicht. Denn eigentlich müsste der Heilige Geist einen und nicht spalten. Ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, ich variiert es zurzeit ein bisschen nicht. Das heißt ja nicht Dreispaltigkeit, sondern Dreieinigkeit. Und das meine ich sehr ernst. Das geht mir nahe bis heute. Bis heute, obwohl ich nicht mehr in der Verantwortung stehe. Dass ich das so oft erlebt habe. Da, wo Einigkeit sein müsste, haben wir Spaltung. Also, den Text können Sie selber nachlesen über die schwächsten Glieder, die man besonders ehren soll. Vers 2. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, ihr Korinther, vor euer Jesusgläubigen seid, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Man muss sich das mal vorstellen, was hier Paulus sagt. Er blickt zurück auf die Zeit der Korinther vor ihrem Glauben an Jesus. Und dann sagt er, da zog es euch mit Macht. Diese nicht-christliche Religion war anziehend. Machen wir uns nicht vor, nicht-christliche Religion kann unglaublich attraktiv und anziehend sein. Ich gehe nicht auf aktuelle Beispiele ein. Aber dass es das gibt, das sagt Paulus hier, ganz klar. Und dann ein erschütternder Kontrast, sagt Paulus, es waren stumme Götter. Stumme Götter. Götter, die keine Antwort gaben, aber anziehend. Ein Beispiel für mich, ein sehr bekanntes biblisches Beispiel, die Schilderung, Auseinandersetzung vom Karmel, Elia gegen die Baalspropheten. Und man kann aus dem Text erheben, dass die Baalspropheten einen circa 6-stündigen Gottesdienst gehalten haben. Ich bedauere sehr, dass es über diesen Gottesdienst keine Filmaufnahmen gab und gibt, weil das war sicherlich beeindruckend. Ich weiß nicht, ob die Aschera-Propheten auch dabei waren, aber auf jeden Fall 400 Leute. Und die haben hier, die schrien und tanzten und ritzten sich mit Messer, übrigens Bußrieten, aber das tut nichts zur Sache. Und es ging stundenlang und am Schluss waren sie in Ekstase. Verzückung. Übrigens kennen Sie den schwäbischen Ausdruck für Verzückung und Ekstase? Aus dem Häusle sei. Sollen Sie je an der IHL mal eine Prüfung machen, dann müssen Sie das wissen. Der hebräische Begriff für Ekstase ist schwäbisch aus dem Häusle sei. Hat, wenn es oben ausgeht. 6 Stunden. 400 Leute. Und dann steht zweimal in 1. Korinther 18, keine Stimme und keiner, der antwortet. Das ist für mich erschütternd. Anziehende Religion, attraktiv bis zur Ekstase, keine Antwort. Es zog euch mit Macht zu den stummen Göttern. Ich möchte eine Lehre daraus ziehen, die für mich eine dieser Leitplanken bildet. Für Paulus sind äußere Phänomene nicht der entscheidende Hinweis auf das Wirken des Heiligen Geistes. Für Paulus sind äußere Phänomene nicht der entscheidende Hinweis auf das Wirken des Heiligen Geistes. Die äußeren Phänomene können sehr unterschiedlich sein und das hat auch zu tun mit unserer Persönlichkeit. Bei der Begeisterung nimmt es den einen aus dem Häusle und der andere, der kehrt in sich und wird ruhig. Was für eine Persönlichkeit habe ich? Aber lasse ich es auch zu, dass der andere eine andere Persönlichkeit hat, eine andere Führung, eine andere Art und anders aus dem Häusle ist, wie ich aus dem Häusle bin. Äußere Phänomene sind ambivalent. Beispiel Ekstase im Alten Testament. Das hebräische Wort für Ekstase in Verzückung sein kommt in unterschiedlichen Kontexten vor und wird in der Regel in den deutschen Übersetzungen nicht mit demselben Wort übersetzt. Als Saul berufen wurde, kam der Geist des Herrn über ihn und er war in Verzückung, positiv. Derselbe Saul schmeißt den Speer auf David. Steht dasselbe hebräische Wort. Raserei übersetzen manche Übersetzungen. Selbe hebräische Wort. Verzückung positiv und negativ. Genauso die Propheten auf dem Karmel, die Baalspropheten sind in Verzückung. Aber das ist nicht Heiliger Geist gewirkt. Die äußeren Phänomene sind nicht entscheidend, letztlich entscheidend. Und äußere Phänomene wurden oft zum Kriterium und Ausweis des Heiligen Geistes gemacht. Und da gilt es, eine gewisse Bandbreite zuzulassen und auszuhalten. Seit vielen Jahren sage ich zu meinen Studenten, schreibt mir doch mal eine gescheite Arbeit über das Vergleich der Persönlichkeiten von Saul und David. 100%ig in geistlicher Hinsicht zwei verschiedene Persönlichkeiten, die auch Gottes Geist unterschiedlich erlebt haben. Also die Arbeit steht noch aus, wenn Sie jemanden kennen, der so. Was ist die wichtigste Wirkung des Heiligen Geistes? Für mich die wichtigste Wirkung. Und an dem Punkt bin ich sehr überzeugt, dass ich nahe bei Paulus bin. Ich lese den dritten Vers, damit sind wir schon fast am Ende. Darin tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Ich sage es Ihnen ehrlich, ist für mich der wichtigste Vers in der Heiliggeistlehre. Der wichtigste Vers. Warum? Die wichtigste Wirkung des Heiligen Geistes ist der Glaube an Jesus. Die wichtigste, und das ist nicht ein Phänomen von Frömmigkeit. Und deshalb bin ich überzeugt, stellt Paulus diese Aussage an den Anfang dieser Abhandlung in 1. Korinther 12, Vers 1 bis 3, der Anfang der Abhandlung über die Gaben und die Begabten. Negativ, wer den Heiligen Geist hat, kann Jesus nicht verfluchen. Die Ausleger rätseln, was es konkret bedeutet hat, eventuell im Blick auf Korinth, da sie rätseln, rätsel ich heute nicht mit, sondern sage gleich eines, was gemeint sein könnte, jetzt rätsel ich doch mit. Eine gewisse Verachtung des irdischen Jesus. Des irdischen Jesus. Der als Kind auf die Welt kam, der Schlaf brauchte, der Nahrungsmittel brauchte und der am Schluss am Kreuz gestorben ist. Gab es in Korinth die Verachtung eines irdischen Jesus und stellt deshalb Paulus das Wort vom Kreuz an den Anfang des Korintherbriefs? Mit Fragezeichen. Positiv. Das Bekenntnis und die Anrufung, Herr ist Jesus. Herr ist Jesus. Das ist nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Wenn du dieses Bekenntnis sprichst aus vollem Herzen und du wirst gefragt, hast du den Heiligen Geist, dann sag guten Gewissens und mit voller Überzeugung. Das war jetzt sehr leise, okay, ich lebe damit. Ja! Denn das Bekenntnis, Jesus ist der Herr, ist nicht möglich ohne den Heiligen Geist. Im Griechischen steht hier das Wort Kyrios, Herr. Und bewusst glaube ich, Herr ist Jesus. Der irdische Jesus ist Kyrios. Natürlich auch der Erhöhte, ist ja klar. Und dann muss man sich klar machen, dieses Wort war zur Zeit Jesu Kaisertitel. Der mächtigste Welt, Mann im Mittelmeerraum, im Raum, wo das Neue Testament geschrieben wurde, wo Jesus gelebt hat, der mächtigste Mann ist Kyrios. Und von Jesus wird bekannt, Jesus ist Kyrios. Und dann eine zweite Bedeutung, der Name, den Gott im Alten Testament hat, wird in der griechischen Übersetzung in der Regel mit Kyrios übersetzt. Schon die griechische Übersetzung hat nicht mehr den Namen Gottes, sondern Kyrios. Kyrios ist Jesus. Der mächtigste Mann der Welt ist Jesus. Der Gott ist Jesus. Und natürlich auch ein Paulusbrief, Philipper 2, Vers 11. Alle Zungen werden bekennen, Kyrios ist Jesus Christus. Unglaublicher Satz. Also das Bekenntnis zum Mächtigsten der Welt. Das Bekenntnis, Jesus ist Gott. Die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist, das ist das Bekenntnis. Ich fasse zusammen. Der Glaube an Jesus Christus und das Bekenntnis zu Jesus ist das wichtigste Charisma. Nicht die einzelnen Charismen. Der Glaube an Jesus Christus soll die unterschiedlich Begabten einen Bild vom Leib. Der Glaube an Jesus Christus als dem Grundcharisma sollte uns auch verbinden über persönliche Frömmigkeitsunterschiede hinaus. Darf ich sagen? Trotz Nicht-Interview? Seit ich mich in den letzten Jahren sehr ausführlich mit den biblischen Texten beschäftigt habe, bin ich mit großer Freude und Leidenschaft Pietist. Das meine ich ganz ernst. Der Glaube an das Grundcharisma Jesus Christus sollte Christen in ihrer persönlichen Ausprägung, wo es Unterschiede und eine Bandbreite gibt, einen und nicht trennen. Und die Kraft geben, um Unterschiede auszuhalten. Der Glaube an Jesus sollte verhindern, dass einer höher von sich denkt als von den anderen. Der Glaube soll verbinden. Und das wird auch noch einmal deutlich, dass Paulus in die Abhandlung 1. Korinther 12 bis 14 die Liebe in den Mittelpunkt stellt. Schluss. Ich war gestern etwas enttäuscht bei der Herfahrt, gestern Nachmittag auf der A6. Ich bin eigentlich gewohnt, dass auf der rechten Fahrspur ein LKW am anderen fährt. Das war gestern etwas zärtlich der Fall. Nun, das wurde mir zu einem Bild, also nicht gestern, sondern früher, wenn es viel LKWs gibt. Der Heilige Geist ist das Transportunternehmen Gottes. Und was hat dieses Transportunternehmen auf der Ladefläche? Jesus und den Glauben an ihn. Der Heilige Geist hat den Glauben an Jesus zu uns transportiert. Und deshalb, liebe Schwester Gisela, volle Zustimmung, ohne Heiligen Geist kein Glauben. Ohne Heiligen Geist kein Glauben an den dreieinigen Gott. Ohne Heiligen Geist kein Bau der Gemeinde und der Kirche. Der Heilige Geist, die Spedition, die Jesus zu mir gebracht hat. Amen.